Deutschlandfunk Wirtschaft am Mittag.
Mit Clemens Kindermann willkommen zu 25 Minuten Ökonomie am Mittag. Die Corona-Krise lastet auf den deutschen Unternehmen. Heute legten zahlreiche Firmen neue Zahlen vor. Besonders hart traf es den Stahlkonzern ThyssenKrupp. Finanzchef Klaus Keysberg heute dazu.
Stahl ist ein superzyklisches Geschäft. Und ich glaube, dass die Abhängigkeit von unserem Stahlbereich noch größer vom Auto ist als vielleicht bei anderen. Und wir haben gesehen, dass Auto extrem zurückgefallen ist, insbesondere im April und Mai. Und deswegen haben wir diese Auswirkungen hier.
Bevor wir aber zu den Unternehmen und ihren Zahlen kommen, der Blick auf den insolventen Zahlungsabwickler Wirecard. Er wird den deutschen Leitindex DAX noch im August verlassen müssen. Die deutsche Börse hat ihr Regelwerk entsprechend überarbeitet. Das wurde gestern am späten Abend nach Börsenschluss mitgeteilt. Damit enden fast 2 Jahre einer äußerst schillernden Karriere eines DAX-Neulings, auf die jetzt für uns Viktor Goitgar zurückblickt.
Schon der Anfang ist unkonventionell. Der Börsengang von Wirecard 2005, kein klassisches Unterfangen. Nicht Aktien verkaufen gegen Geld. Nein, Wirecard sichert sich seinen Platz an der Börse mit einem Trick, sagt Aktienexperte Daniel Saurenz von Feingold Research.
Wirecard entschied sich im Jahr seines Börsenstarts dafür, nicht den normalen Weg eines regulären Börsengangs zu wählen, sondern schlüpfte unter dem Schutz einer bestehenden Firma unter, was rückblickend natürlich auch einen etwas faden Beigeschmack zeigt.
Wirecard wird also eins mit einer Firma, die schon an der Börse war und benennt das Gesamtkonstrukt dann einfach nach sich. Wirecard. Die Kurse steigen von 1 Euro 2005 auf 2008 knapp 10 Euro, 2013 auf 20 und 2017 dann auf 50 Euro. Das merken auch Privatanleger, die oft ganz begeistert sind vom Zahlungsdienstleister aus Deutschland.
Sie kommen zum Aldi und halten EC-Karte oder ihre Kreditkarte dran und dann blinkt vielleicht auf einem Terminal ganz kurz auf unten bei Wirecard. Ich finde das einfach genial.
Im September 2018 erhält Wirecard dann höhere Weihen am Frankfurter Parkett. Das Finanzunternehmen steigt in den deutschen Aktienindex auf. Die Aktien erreichen damals mit knapp 200 Euro ihren Höchststand. Gerrit Fey vom Deutschen Aktieninstitut freut sich damals.
Das zeigt eben, dass auch in Deutschland Unternehmen, die jung gegründet sind, an die Börse gehen, es in relativ kurzer Zeit an die Spitze der Börsenliga schaffen können. Das ist sicher eine Erfolgsgeschichte. Ich glaube, es ist ein Beispiel.
Doch die vermeintliche Erfolgsgeschichte bekommt immer wieder Risse. 2008, 2010, 2015, 2016, immer wieder tauchen im Netz kritische Berichte zu Wirecard auf. Anfang 2019 stellt ausgerechnet die renommierte Wirtschaftszeitung Financial Times kritische Fragen zur Bilanz. Der Kurs von Wirecard kollabiert. Das Unternehmen spricht von einem Nicht-Ereignis. Anlegerschützer Klaus Nieding von der Deutschen Schutzgemeinschaft für Wertpapierbesitz, damals richtig sauer.
Das ist ja nicht das erste Mal, dass Wirecard in die Gerüchte gekommen ist. Dann muss ich viel, viel früher die Karten auf den Tisch legen, muss die Öffentlichkeit informieren, muss transparent sein.
Doch an der Börse sehen das längst nicht alle so. Manche wittern auch dunkle Machenschaften. Könnten die Londoner Journalisten gemeinsame Sache mit Spekulanten gemacht haben, die auf fallende Kurse wetten? Aktienhändler Stefan Schafhetter damals.
Man kann ja schon irgendwie glauben, dass da ein Angriff auf das Unternehmen gestartet wird und jedes Mal waren die Reaktionen gleich. Es kommt eine Meldung, die schlecht fürs Unternehmen ist, sie ist nicht bestätigt, nicht verifiziert, gar nichts und der Kurs geht katastrophal in die Knie.
Die Finanzaufsicht BaFin untersagt dann sogar Wetten auf fallende Wirecard-Kurse. Erst in diesem Frühjahr aber kommt der Skandal richtig ins Rollen. Der Bilanzprüfer EY unterschreibt am Ende die Zahlen des Unternehmens nicht. 1,9 Milliarden in der Bilanz, unauffindbar. Wenig später meldet Wirecard Insolvenz an, sagt Kapitalmarktstratege Andreas Lipko von der Bank Comdirect.
Also es ist schon wirklich ein Unikum, dass ein DAX-Konzern direkt in die Insolvenz geht. Das ist, glaube ich, in dieser Form noch nie vorgekommen.
Im DAX ist das Unternehmen immer noch, doch es ist ein reines Zockerpapier geworden. Der Kurs nur noch knapp bei 2 Euro. Zur Erinnerung, es waren einmal knapp 200.
Soweit der Blick zurück auf die wechselvolle Geschichte der Wirecard-Aktie, die Viktor Goitka für uns zusammengestellt hat. Und wir schalten jetzt in den Handelssaal der Börse in Frankfurt zu unserer Reporterin Claudia Wehrle. Frau Wehrle, in der eben gehörten Chronik kommt auch schon Klaus Nieding vor, richtig sauer, wie es da hieß. Er hat sich ja nicht zum ersten Mal zum Thema Wirecard geäußert. Sie haben mit dem Vizepräsidenten der Deutschen Schutzvereinigung für Wertpapierbesitz heute aktuell zu der neuen Entwicklung im DAX sprechen können?
Ja, das ist richtig. Und Klaus Nieding war nach wie vor zurückhaltend. Es hat sehr lange gedauert, bis die zahlungsumwitterte Wirecard aus dem DAX herausfliegt. Nun ist das aber amtlich, der Rausschmiss soll noch im August erfolgen. Es hat wahnsinnig lange gedauert, bis die Börse überhaupt reagiert hat. Der Insolvenzantrag wegen drohender Zahlungsunfähigkeit und Überschuldung wurde ja bereits im Juni gestellt. Es war das erste Mal, dass ein DAX-Mitglied zahlungsunfähig geworden ist. Von Klaus Nieding wollte ich natürlich wissen, warum das so lange gedauert hat. Und hier ist seine Antwort.
Nun, weil die Börse sich aufgrund ihrer Regularien auch schwer damit tut, ein Unternehmen von heute auf morgen aus dem Index zu entfernen. Wir sind allerdings der Auffassung, dass in ganz normalen Dauerschuldverhältnissen immer entsprechende Kündigungsklauseln drin sind für den Fall, dass der andere Vertragspartner in die Insolvenz gerät. Insofern plädieren wir dafür, dass das Regelwerk der Börse schnellstens geändert wird und auch entsprechend angepasst wird.
Warum es so lange gedauert hat, können Sie das noch mal kurz beantworten?
Die Börse hat sich schwer damit getan, den Wert aus dem Index zu entfernen, weil das Regelwerk erst entsprechend angepasst werden muss.
Wie groß ist denn der Imageschaden?
Das Problem ist, dass natürlich so lange auch ein Handel stattfindet, wie ein solches Unternehmen entsprechend gelistet ist, beziehungsweise auch in einem Index enthalten ist. Etwa indexabbildende Fonds werden natürlich das Thema haben, was machen wir jetzt mit diesem Wert? Und es kann überhaupt nicht im Interesse des Index oder auch des Finanzplatzes Deutschland und auch der Aktienkultur sein, solche Geisterunternehmen, Geisterwerte dort verzeichnet zu haben, die im Grunde genommen ja keinen echten Inhalt mehr bieten.
Künftig soll der Rausschmiss von insolventen Unternehmen schneller geschehen. Das gilt jetzt nicht nur für den DAX, sondern auch für alle anderen Indizes. Die Deutsche Börse geht sogar noch einen Schritt weiter. Betroffene Konzerne sollen quasi für ein Jahr gesperrt werden. Geht das Ihrer Meinung nach in die richtige Richtung?
Das geht durchaus in die richtige Richtung. Wir haben ja bei den Stocks-Indizes auch schon entsprechende Regelungen vorhanden. Insofern haben wir es nicht ganz verstanden, warum das beim DAX nicht der Fall ist. Es geht in die richtige Richtung. Wir fordern allerdings noch mehr. Wir können uns vorstellen, dass man, um in den Index überhaupt aufgenommen zu werden, weitere Kriterien erfüllen muss als die beiden, die bislang dort angesagt sind. Etwa, dass man bestimmte Corporate Governance Regeln vorweist, dass man einen Prüfungsausschuss beispielsweise hat. Denn auch einen solchen hat Wirecard ja lange nicht gehabt. Insofern kann man sich hier durchaus andere Kriterien noch vorstellen.
Wir haben eine Wirtschaftskrise. Einige der börsennotierten Unternehmen haben jetzt schon gesagt, wir müssen Stellen in großem Stile abbauen. Einige haben sich finanzielle Unterstützung vom Staat geholt. Möglicherweise steht uns eine Pleitewelle größeren Ausmaßes bevor. Das könnte zu Chaos führen, wenn die neuen Regeln greifen, oder?
Ich glaube nicht, dass wir ein Chaos sehen werden, wenn die befürchtete Insolvenzwelle infolge der Corona-Krise ab Herbst bzw. Frühjahr nächsten Jahres auf uns zukommt. Denn wir müssen ja sehen, im DAX 30 sind bislang die 30 größten Industriewerte Deutschlands enthalten. Dass die jetzt sofort im Rahmen einer Corona-Insolvenzwelle in die Knie gehen, halte ich für eher unwahrscheinlich. Wahrscheinlicher ist es, dass wir eine solche Insolvenzwelle im Bereich des Mittelstandes oder auch der kleineren Unternehmen sehen, beispielsweise Event, Catering, Gastronomie, Reisen etc. Also ich glaube nicht, dass wir dort ein Chaos sehen werden.
Delivery Hero soll für Wirecard nachrücken. Ein Unternehmen, das sein Deutschlandgeschäft verkauft hat, das bislang keinen müden Cent verdient hat. Ist das ein guter Repräsentant im wichtigsten deutschen Aktienindex?
Ich meine, man sollte ein gewisses Standing haben, um in den höchsten deutschen Aktienindex aufgenommen zu werden. Das kann man durchaus bei dem Kandidaten Delivery Hero momentan noch bezweifeln. Wir müssen aufpassen, dass der DAX 30 auch dann nicht zu einem, ich sage jetzt mal, Index verkommt, wo Unternehmen relativ zügig rein und raus fliegen. Das bekommt dem DAX mit Sicherheit nicht.
Wäre Ihnen der Aromenhersteller Symrise lieber als Nachrücker?
Symrise ist ein Unternehmen, was seit Jahren am Markt reüssiert und was auch ein Geschäftsmodell hat, was funktioniert und was auch jetzt in der Krise vor allen Dingen gezeigt hat, dass es gut funktioniert. Insofern wäre dies durchaus auch ein seriöser Anwärter für eine Mitgliedschaft im DAX 30.
Welche Kriterien sind Ihnen wichtig? Also welche Kriterien müssen Konzerne erfüllen, die im DAX gehalten sind, auch um eine langfristige Stabilität zu halten?
Nun, neben den beiden bisherigen Kriterien Börsenkapitalisierung und Marktumsatz der Aktien, denke ich, sind Corporate Governance-Regeln wichtig. Wir müssen fordern, um im DAX 30 gelistet zu sein, müssen Unternehmen bestimmte Corporate Governance-Regeln erfüllen, beispielsweise verpflichtend einen Prüfungsausschuss im Aufsichtsrat haben. Sie müssen andere Corporate Governance-Regeln erfüllen. Wir können uns vorstellen, dass wir den Index auch durchaus verbreitern, nämlich von 30 auf 50 Werte anheben, um eben auch eine gewisse Konstanz dort hineinzubringen, um zu vermeiden, dass Werte kurzfristig in den DAX aufgenommen und dann auch wieder herausgenommen werden. Man kann gewisse Compliance-Themen damit verbinden. Also es ist schon einiges mehr, was dort die Börse an den Tag legen sollte und vor allen Dingen jetzt nutzen sollte, wenn sie ihr Regelwerk ohnehin überarbeitet.
Das sagt Klaus Nieding, der Vizepräsident der Deutschen Schutzvereinigung für Wertpapierbesitz. Kurzer Blick noch auf die Aktien von Wirecard, die brechen heute um 9% ein.
Dann schauen wir doch auf die Nachfolger von Wirecard. Sie haben ja eben schon danach gefragt nach der Aktie.
Ja, Delivery Hero, ein Aufstieg in den DAX würde dem Konzern mit einem Schlag mehr Aufmerksamkeit erhöhen. Die Papiere heute deshalb auch mehr als 3% im Plus.
Bevor wir zu weiteren Unternehmen kommen, schauen wir auf die Verbraucherpreise. Die Mehrwertsteuer senkt die Inflationsrate unter Null. Wie wird das bei Ihnen bewertet?
Gut, im Juli vergangenen Jahres, da waren Haushaltsenergie und Kraftstoffe günstiger. Nahrungsmittel, darunter Fleisch und Obst, sind teurer geworden. Wie es um die Inflation bestellt ist, das ist das eine. Hier an der Börse schaut man zurzeit aber auch auf die großen, auf die politischen Themen. Wie geht es in Sachen Corona weiter? In den USA gibt es ja Streitereien um ein neues Hilfspaket, um zumindest einen Teil der Corona-Folgen abzumildern. Der DAX fast den ganzen Tag im Minus. Er steht jetzt 28 Punkte tiefer bei 13.030 Punkten.
Die Deutsche Telekom hebt die Prognose an. Wie kam das an?
Die Jahresprognose anheben, in diesen Zeiten keine Selbstverständlichkeit. Es gibt auch eine Kaufempfehlung für die Aktien. T-Aktien gehören zu den Gewinnern im DAX. Sie steigen um fast 2,5%.
Und optimistisch auch der Versorger RWE?
Ja, auch der Kurs deutlich im Plus, fast 2% höher. Die Corona-Pandemie wirkt sich kaum auf die Geschäfte von RWE aus. Ganz im Gegenteil, im ersten Halbjahr gab es deutliche Ergebniszuwächse. Der Bereich erneuerbare Energien wird zum Kerngeschäft und hier ist man vergleichsweise gut vorangekommen.
Zu ThyssenKrupp kommen wir gleich noch. Die Einschätzung des Finanzchefs haben wir zu Beginn der Sendung gehört. Wie laufen die Titel von ThyssenKrupp?
Ja, sie brechen fast 16% ein. ThyssenKrupp tut sich sehr, sehr schwer mit dem Umbau.
Der Blick auf den Goldpreis, vielleicht auch in Euro, werden immer noch Gewinne mitgenommen?
Die Feinunze Gold kostet aktuell $1,937,68. In Euro sind das Euro 27, Entschuldigung.
Und dann wollen wir noch eben auf den Euro und auf die Anleihen draufschauen.
Der Euro $1,18,40 und die Umlaufrendite steht unverändert bei minus 0,47%.
Vielen Dank nach Frankfurt, Claudia Wehrle. Und wir haben an der Börse bereits über ThyssenKrupp kurz gesprochen. Mit Spannung waren die Zahlen des Stahlkonzerns heute erwartet worden, der ja seine wertvolle Aufzugssparte verkauft hat. Das brachte einmalig Geld, 17 Milliarden Euro. Doch heute war die Frage, wie verkraftet der vom Autogeschäft stark abhängige Konzern die Corona-Folgen? Und es zeigte sich, die sorgen jetzt für einen Milliardenverlust. Jörg Marksteiner berichtet.
Im Werbespot sieht es so leicht aus. Ein Radfahrer im Rennanzug rast durch das Stahlwerksgelände in Duisburg. Auf einem Rad mit Hightech-Stahlrahmen. Doch das ist ein Spezialprodukt, ein Exot. Im Alltagsgeschäft liefert Deutschlands größter Stahlhersteller vor allem für die Autoindustrie. Bleche für die Karosserie, aber auch Lenkungen, Achsen, Federn und andere Teile. Damit lässt sich in guten Zeiten viel Geld verdienen, doch in Corona-Zeiten hat diese Abhängigkeit vom Auto bei ThyssenKrupp zu riesigen Verlusten geführt.
Ich meine, Sie wissen das alles. Stahl ist ein superzyklisches Geschäft. Und ich glaube, dass die Abhängigkeit von unserem Stahlbereich noch größer vom Auto ist als vielleicht bei anderen.
Das sagt er ganz offen, der auch für den Stahlbereich zuständige Finanzvorstand Klaus Keisberg.
Wir sehen insbesondere in den Bereichen, die stark mit der Autoindustrie zusammenhängen, deutliche Umsatzeinbußen. Wir haben gesehen, dass Auto extrem zurückgefallen ist, insbesondere im April und Mai. Und deswegen haben wir diese Auswirkungen hier.
Diese Auswirkungen sind schmerzhaft. Allein von April bis Mai, also als die Corona-Folgen besonders heftig waren, gingen die Aufträge um 40% zurück, der Umsatz um 34%. Und all das schlägt beim ohnehin seit Jahren angeschlagenen ThyssenKrupp-Konzern voll durch. Unter dem Strich steht im bisherigen Geschäftsjahr ein Nettoverlust von fast 2 Milliarden Euro. Und das, sagt der Finanzchef, sei noch einigermaßen gut, weil man schnell versucht habe, Kosten einzusparen und Geld zusammenzuhalten. Aktuell seien noch 20.000 Mitarbeiter in Kurzarbeit.
Auch wenn die Zahlen alles andere als rosig sind, so können wir dennoch sagen, dank dieser Anstrengungen sind wir, bisher jedenfalls, etwas besser durch die Krise gekommen, als noch im Mai befürchtet.
Etwas zur Beruhigung trägt auch bei, dass nach Jahren der Finanznot wieder ordentlich Geld auf dem chronisch leeren Firmenkonto eingegangen ist. Notgedrungen hatte ThyssenKrupp im Frühjahr seinen einzig wertvollen Bereich, den Bau und die Wartung von Aufzügen und Rolltreppen, an Finanzinvestoren verkauft. Ende Juli ging dafür eine Überweisung von 17 Milliarden Euro ein. Mit dem Geld sollen Schulden getilgt werden und Pensionen gesichert, und es gibt auch Sicherheit in der Krise. Klar ist aber auch, zum Investieren wird Corona-bedingt jetzt weniger übrig bleiben als ursprünglich gedacht.
Wir haben natürlich jetzt eine entspannte Situation und auch ein komfortables Polster. Das reicht auch erstmal sicherlich einige Jahre, das ist überhaupt keine Frage, aber das ist nicht unser Anspruch.
Tatsächlich will der Konzern auch im Alltagsgeschäft endlich wieder schwarze Zahlen schreiben. Eine Reihe von Sparten steht deshalb bereits zum Verkauf. Und auch der traditionsreiche und arbeitskampferprobte Stahlbereich mit alleine 27.000 Mitarbeitern könnte bald dazugehören. Fusion, Partnerschaft, auch Verkauf, alles sei denkbar. Gespräche liefen bereits, hieß es heute. Dazu die etwas kryptische Andeutung, der Optionsraum sei relativ weit aufgespannt. Was das konkret bedeutet, ist noch nicht klar und auch nicht, ob der bereits verkündete Abbau von 3.000 Stellen möglicherweise noch einmal ausgeweitet wird. Das dürfte auch davon abhängen, wie sich die Corona-Folgen und nicht zuletzt auch die Lage bei den Autoherstellern weiterentwickeln.
Jörg Markstenner zu ThyssenKrupp. Und nicht nur der Zahlungsdienstleister Wirecard war ein Neuling im DAX, auch der Immobilienkonzern Deutsche Wohnen ist neu in die erste Liga der Börsenkonzerne gekommen, allerdings mit einem deutlich robusteren und klareren Geschäft, dem mit Mietwohnungen. Die Deutsche Wohnen bewirtschaftet insgesamt 162.200 Wohnungen und nur knapp 3.000 Gewerbeimmobilien. Gute Voraussetzungen, um durch eine Wirtschaftskrise wie die derzeitige durchzukommen. Sebastian Engel Brecht berichtet aus Berlin.
Der Deutsche Wohnen geht es gut. Auch in der Krise wird gewohnt. Und die Mieter der Deutsche Wohnen haben zum allergrößten Teil treu ihre Schuld beglichen. Nur 1% der Haushalte in Wohnungen des Unternehmens wandten sich mit der Bitte um Hilfe oder die Stundung der Miete an das Unternehmen. Und so lobte der Vorstandsvorsitzende des gerade in den DAX aufgestiegenen Wohnungswirtschaftsunternehmens, Michael Zahn, die Stärke des Sozialstaats in Deutschland. Aber auch die Wirtschaft, wie etwa sein Unternehmen selbst, habe Verantwortung übernommen, sagte Zahn. Mit einem Corona-Hilfsfonds habe die Deutsche Wohnen Mitarbeiter, Mieter und Geschäftspartner unterstützt. Die Deutsche Wohnen verfügt über 165.000 Immobilieneinheiten. Nur 3.000 davon dienen dem Gewerbe. Die überwiegende Mehrheit sind Wohnungen. Den Gewinn aus der Wohnungsbewirtschaftung konnte die Deutsche Wohnen auf 371 Millionen Euro im ersten Halbjahr 2020 steigern. Das ist verglichen mit dem ersten Halbjahr 2019 eine geringfügige Steigerung des Gewinns um 1,5%. Der operative Gewinn aber ging um 1,8% zurück und sank im Vergleich zum ersten Halbjahr des Vorjahres auf 283 Millionen Euro. Im Corona-Zeitalter dürften die Aktionäre mit diesem schwachen Absinken des Gewinns immer noch zufrieden sein. Trotz Mietpreisbremse und Mietendeckel in Berlin stiegen die Mieten für die Wohnungen des Unternehmens im Durchschnitt um 2,7%, in Berlin etwas weniger. Aber es reichte immer noch, um den Gewinn in diesem Bereich leicht zu steigern. Die Deutsche Wohnen kaufte im ersten Halbjahr 2020 einen Anteil von 40% an der Quarterback Immobilien AG. Damit ist das Immobilienunternehmen an vielen weiteren Neubauprojekten beteiligt, insbesondere in Dresden und Leipzig. Der Wohnungskonzern verschiebt seine Interessen auf dem Markt und richtet sich strategisch auf höherwertige Immobilien aus. Der Vorstandsvorsitzende Zahn sagte, man wolle sich von Wohnungen aus den 60er und 70er Jahren trennen und stattdessen mehr in den Ankauf attraktiver Altbauten und höherwertiger Neubauten investieren.
Sebastian Engelbrecht berichtete aus Berlin, und nicht nur die Deutsche Wohnen, sondern auch die Deutsche Telekom kommt offenbar ganz gut durch die Corona-Krise. Der Bonner DAX-Konzern hebt sogar seine Jahresprognose deutlich an. Sebastian Tittelbach berichtet.
Von einer Corona-Krise kann bei der Deutschen Telekom keine Rede sein. Der Umsatz des Bonner Konzerns stieg im zweiten Quartal mehr als ein Drittel auf 27 Milliarden Euro. Das bereinigte Betriebsergebnis stieg um 56% auf fast 10 Milliarden. Die Zahlen übertreffen die Prognosen vieler Analysten, und die Deutsche Telekom hebt ihre Prognosen für das laufende Geschäftsjahr deutlich an. Für Rückenwind sorgt der Zusammenschluss der amerikanischen Tochter T-Mobile US mit dem kleineren Konkurrenten Sprint. Das neue Unternehmen ist nach Kundenzahlen der zweitgrößte US-Mobilfunkanbieter. Auswirkungen von Corona spürt die Telekom bei Mobilfunk. Weil weniger Menschen reisen, sanken die Roaming-Umsätze. Auch das Großkundengeschäft schwächelt. Viele Unternehmen zögerten Vertragsabschlüsse hinaus. Neue IT-Projekte seien häufig ausgesetzt oder gestoppt worden, heißt es von der Telekom. Im Heimatmarkt Deutschland ist die Telekom leicht gewachsen. Besonders deutlich ist aber auch der Anstieg des Schuldenbergs. Die Verbindlichkeiten der Telekom liegen aktuell bei 121 Milliarden Euro.
Sebastian Tittelbach berichtet. Und wir kommen zur Wirtschaftspresseschau. Wie immer an dieser Stelle ein Thema ist die Suche nach einem Präsidenten für den Bundesverband Deutscher Banken. Amtsinhaber Zielke muss diesen Posten nach seinem Rücktritt als Vorstandschef der Commerzbank aufgeben.
Nun habe sich Deutsche Bankchef Sewing bereit erklärt, im nächsten Frühjahr Zielkes Nachfolge beim Verband anzutreten, schreibt die Frankfurter Allgemeine Zeitung. Das ist nicht nur ein gutes Zeichen für die privaten Institute, sondern auch für die Aktionäre der Deutschen Bank. Denn deren Transformation zu mehr Ertragsstärke hat für Sewing Priorität. Dass er nun die Chance sieht, im kommenden Jahr Zeit für das Amt als Bankenpräsident zu haben, lässt sich mit seinem Vertrauen in den erfolgreichen Umbau der Bank erklären. Die ersten Früchte haben die Zahlen im zweiten Quartal gezeigt. Das Handelsblatt bemerkt, Commerzbank und Deutsche Bank sind eigentlich die dominierenden Kräfte im BDB. Und eigentlich müsste gerade jetzt in der Corona-Krise, die den Strukturwandel in der Branche noch einmal beschleunigt, eine der beiden Banken die Führung des Verbands übernehmen. Offenbar traut sich Sewing zu, die Deutsche Bank bis zum kommenden Frühjahr so weit auf den richtigen Weg zu bringen, dass er dann genügend Zeit findet. Wenn es wirklich so käme, wäre das eine ausgesprochen gute Nachricht, vor allem für die Deutsche Bank. Mit dem aktuellen Altersbericht der Bundesregierung beschäftigt sich die Süddeutsche Zeitung. Er mache deutlich, dass man bei der Digitalisierung einen großen Teil der Gesellschaft abgehängt hat, indem man lange nur sagte, man dürfe niemanden abhängen. Getan wurde wenig. Zurückbleiben aber nicht unbedingt nur Alte, sondern auch Arme. Das Problem ist bekannt, die Handlungsanweisungen wiederholen sich. Vielleicht wäre es eine gute Idee gewesen, aus dem Corona-Topf der Regierung ein paar Millionen für Tablets plus Schulung in Altenheimen zu nehmen. Zumindest wäre die Idee halbwegs neu. Die Frankfurter Rundschau sieht ebenfalls die Gefahr der Ausgrenzung. Nicht nur, aber vor allem für Ältere. Für manche tun sich technische, finanzielle oder psychologische Hürden auf. Nicht alle haben WLAN, einen Computer oder ein Smartphone. Nicht neben jedem sitzt ein geduldiger Enkel, der Opa oder Oma alles immer wieder erklärt. Es ist wichtig, sich klarzumachen, dass das Leben nicht für alle einfacher und bequemer wird, wenn sich alles auf Mausklicks verlagert. Das Leben muss auch offline funktionieren können.
Sie hörten die heutige Wirtschaftspresseschau, und sie ist wie immer nachzulesen und nachzuhören im Internet unter deutschlandfunk.de. Mehr Informationen zu den wichtigsten Wirtschaftsthemen dann in unserer Sendung Wirtschaft und Gesellschaft ab 17.05 Uhr. Und damit geht Wirtschaft am Mittag zu Ende. Clemens Kindermann dankt für Ihr Interesse an der Ökonomie.